ARD. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
Hallo bei Ein Thema, drei Köpfe. Seit gut zwei Wochen mischt der französische Präsident Emmanuel Macron die westlichen Verbündeten ganz schön auf. Erst hat er alle zu sich nach Paris zu einer Friedenskonferenz eingeladen. Dort hat Macron dann auf eine Frage, ob bald Bodentruppen in die Ukraine entsendet werden, geantwortet: Nein, aber in einer Dynamik könne er nichts ausschließen. Der Bundeskanzler widerspricht dem Präsidenten daraufhin vehement. Es gelte, was schon immer gegolten habe.
Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
Macron aber lässt nicht locker. Wenige Tage später warnt er in Prag gemeinsam mit dem tschechischen Premier Peter Pavel, dass Europa jetzt nicht feige sein dürfe. Und an diesem Donnerstagabend, also am Tag, bevor er nach Berlin fliegt und sich eigentlich mit Olaf Scholz versöhnen möchte, sagt Macron das Folgende:
Si nous décidons aujourd'hui d'être faible, si face à quelqu'un qui n'a pas de limite.
Wenn wir uns dazu entscheiden, gegen jemanden, der keine Grenzen kennt, schwach zu sein und naiv sagen, wir werden nicht weiter als hierhin oder dorthin gehen, entscheiden wir uns nicht für den Frieden, sondern für die Niederlage.
Nous décidons pas la paix, on décide déjà la défaite.
Während Macron nichts mehr ausschließt, hält Scholz daran fest, den Taurus-Marschflugkörper nicht zu liefern, den die Ukraine schon vor 10 Monaten angefragt hat. Es herrschen also grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich. Ein Paar, das eigentlich den Anspruch hat, die Lokomotive Europas zu sein. Werden die europäischen Verbündeten feige und laden Russland quasi dazu ein, in der Ukraine voranzuschreiten? Davor warnt Macron. Oder drohen Worte wie die Macrons, die Lage weiter zu eskalieren? Das scheint eher die Position des Bundeskanzlers zu sein. Darüber spreche ich mit zwei Gästen. Frank Sauer forscht an der Bundeswehr-Universität in München zu Fragen der internationalen Politik, insbesondere internationaler Sicherheit. Gemeinsam mit drei anderen Experten moderiert er den Podcast Sicherheitshalber. Guten Tag, Herr Sauer.
Hallo, danke für die Einladung.
Jakob Ross ist Research Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Sein Schwerpunkt sind die französische Außen- und Sicherheitspolitik und die deutsch-französischen Beziehungen. Hallo nach Paris.
Hallo.
Dort sind Sie nämlich gerade, weil dort eine Sicherheitskonferenz die vergangenen 2 Tage stattgefunden hat. Warum macht Macron eigentlich gerade das? Warum bemüht er sich seit 2 Wochen darum, eben ja scheinbar die Franzosen, aber auch die Europäer insgesamt so wachrütteln zu wollen?
Ja, ich glaube, es gibt 2 grundsätzliche Lesarten. Die erste positive ist, dass Macron damit einen Kurs fortsetzt, den er im vergangenen Jahr, im Mai nämlich, auf der Globsec-Konferenz in Bratislava eingeschlagen hat, wo er einige historische Positionen französischer Außen- und Sicherheitspolitik revidierte, auch eigene Einschätzung revidierte, unter anderem die Hirntoddiagnose zur NATO von 2019, und sagte, dass der russische Angriff auf die Ukraine 2022 das Bündnis, die NATO, wie ein Elektroschock wiederbelebt hat sozusagen, und dass Frankreich eben bei dieser Wiederbelebung eine Rolle spielen möchte, dass Frankreich zukünftig stärker sich engagieren wird an der NATO-Ostflanke, mehr auf die osteuropäischen EU- und NATO-Mitgliedstaaten hören möchte. Und eben dementsprechend jetzt als einer der Antreiber agiert bei der Unterstützung der Ukraine. Die weniger positive Lesart, die aber weiterhin recht verbreitet ist, muss man sagen, ist, dass diese Kursänderung, die da in Bratislava geschah, die sich jetzt fortsetzt, taktisch ist, ablenken soll von den Verfehlungen der französischen Russlandpolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, ähnlich der deutschen, und eben auch den ganz persönlichen Verfehlungen des Präsidenten Macron, der ja lange Zeit sich sehr um ein gutes Verhältnis zu Putin, zum Kreml bemühte, 2017 kurz nach seinem Amtsantritt den russischen Präsidenten nach Paris einlud. Es gab diese Bilder in Versailles, dort wurde eine Ausstellung besucht, der sich 2019 für die Rückkehr Russlands in den Europarat einsetzte und eben auch nach Kriegsbeginn 2022 sehr viel Wert auf den engen Kontakt zu Putin legte.
Viel telefoniert hat und dann auch noch gesagt hat, Russland dürfe nicht gedemütigt werden.
Genau, sich inszenierte sozusagen als der Mann in Europa, der noch mit Putin redet, der vielleicht hier einen Frieden herbeiführen könnte und der jetzt eben dann mit dieser 180-Grad-Drehung davon ein Stück weit ablenken möchte und das vergessen machen möchte.
In der französischen Zeitung Le Monde wurde da getitelt, er hat den Wandel von der Friedenstaube zum Falken unternommen. Herr Sauer, kommen Sie eigentlich mit dieser 180-Grad-Wendung von Macron zurecht?
Ja, ich komme damit zurecht, aber ich nehme sie schon auch genauso, wie sie da beschrieben wurde, zur Kenntnis. Also ich weiß noch, dass ich in 2022 in Paris war, da war die Invasion erst wenige Wochen alt und da wurde man also geteert und gefedert, wenn man auch nur die Idee in den Raum stellte, dass vielleicht die Ukraine mit der entsprechenden Unterstützung da ja auch gewinnen könnte oder zumindest sich erfolgreich zur Wehr setzen könnte. Das waren so diese Zeiten, als noch davon primär die Rede war, dass man eben Russland nicht demütigen dürfe. Und ja, also verglichen mit damals hat Macron schon wirklich eine 180-Grad-Wende hingelegt. Wenn man sich jetzt die Rhetorik anguckt, wie er sie zum Beispiel gestern Abend im Fernsehen da an den Tag gelegt hat, dann ist das schon eine ganz andere Tonalität. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems, weil wir kennen ja den Herrn Macron jetzt auch schon ein paar Jahre und der sagt sehr viel und es ist alles immer auch mit sehr viel Werbe, egal in welche Richtung. Und unser Bundeskanzler Scholz ist ja so vom Temperament her eigentlich das Gegenteil. Da würde ich sagen, haben wir eigentlich überhaupt nicht eine besondere Wandlung in den letzten 2 Jahren erlebt. Und das ist eben auch das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass damit im Grunde durch diese 2 unterschiedlichen Typen in Paris und Berlin das deutsch-französische Verhältnis auch noch weiter auseinanderzudriften droht, wenn Macron jetzt derart auf dem Gas steht und Scholz ja zurzeit eher mit Bremsen beschäftigt ist.
Also Sie meinen auch nicht, dass da so eine Art guter Bulle, böser Bulle Taktik zum Beispiel dahinter stehen könnte, dass Macron jetzt eben die Speerspitze darstellt und also Bundeskanzler Scholz dann immer wieder so ein bisschen auf die Bremse tritt. Also das ist schon eine grundlegende Meinungsverschiedenheit, die da vorherrscht.
Sie meinen, das wäre abgesprochen und inszeniert?
Nein, also ich frage ganz blöd. Könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, wenn Deutschland und Frankreich ja eigentlich immer gemeinsam voranschreiten wollen. Aber das wäre sehr hochgegriffen, nehme ich jetzt an.
Ja, also ich würde mir wünschen, wir wären mal so clever, derartige sozusagen Inszenierungen auf der internationalen Bühne vorher abzukarten und so. Ich fürchte, was man da sieht, ist genau das, was passiert. Und ja, ich bin auch gespannt, welchen Eindruck das jetzt machen wird. Ne? Also Macron trifft heute Scholz und Tusk in Berlin. Also zum einen ist die Frage, wie wird sich das aufs deutsch-französische Verhältnis auswirken, dass Macron jetzt derartig Gas gibt? Wird das Scholz irgendwie beeindrucken? Wird es ihn zu irgendwas bewegen? Ich fürchte nein. Und was bedeutet das dann auch mit Blick eben auf die europäischen anderen Nationen und wie die auf Deutschland und Frankreich gucken? Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Und dann zu guter Letzt natürlich, wie ist die Perspektive des Kreml darauf? Also ich meine, man muss ja auch sagen, Macrons forsche Rhetorik ist das eine. Jetzt müssen wir auch mal gucken, ob da Taten folgen. Aber dass der Kreml natürlich weiß, wie wir in den letzten 2 Jahren uns verhalten haben, wie eben dann zum Beispiel auch andere Schlüsselspieler wie Scholz ticken, eben nicht so wie Macron, das ist eben das andere. Und deswegen würde ich sagen, im Grunde ist es sehr begrüßenswert, dass Herr Macron da jetzt derart die Ärmel hochkrempelt. Aber wie viel daraus wirklich sozusagen sich entwickeln wird, steht nun auf einem ganz anderen Blatt.
Herr Ross, zumal, wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf, ich sehe es genauso wie Herr Sauer, diese Good Cop, Bad Cop Taktik würde ja nur funktionieren, wenn man tatsächlich 2 Optionen aufzeigt, wenn aber der Kanzler und der Präsident sich ständig widersprechen und Macron hier Optionen in den Raum stellt, die dann vom Bundeskanzler mit roten Linien wieder einkassiert werden, dann kann ja niemand davon von 2 Möglichkeiten sozusagen sprechen, die Putin aufgezeigt werden. Also da ist dann diese strategische Ambiguität, die Macron herbeiführen wollte, ein bisschen zu groß, glaube ich, auch im Lager der westlichen Alliierten.
Zur strategischen Ambiguität kommen wir noch einmal später, aber genau diese roten Linien möchte ich jetzt noch einmal besprechen, weil Macron ja eben am Donnerstagabend in einem Fernsehinterview gesagt hat, dass derjenige, der immer wieder rote Linien definiert, eigentlich die Niederlage der Ukraine einpreist und die Kapitulation der Ukraine kein Frieden sei. Wenn ich mir das jetzt anschaue und vergleiche gegenüber zum Beispiel Rolf Mützenich, der am selben Tag im Bundestag sagt, man müsse Möglichkeiten finden, den Krieg einzufrieren und also eine längerfristige Lösung zu suchen, dann kann es doch eigentlich gar nicht mehr grundlegend verschiedener sein. Also das ist ja genau das, was Sie sagen, Herr Ross, dass Frankreich und Deutschland sich da absolut diametral gegenüberstehen.
Ja, absolut. Also im Moment ist es tatsächlich schwierig zusammenzubringen. Deswegen bin auch ich sehr gespannt, was da heute Nachmittag dann verkündet wird. Hoffentlich neue Ankündigungen und Signale der Geschlossenheit. Und es ist ja absolut bezeichnend, dass die große Erwartung vor diesem Treffen in Berlin jetzt ist, dass irgendwie Donald Tusk hier sozusagen einen Kompromiss schmieden kann und Deutschland und Frankreich, die sich partout nicht einigen können seit Wochen und Monaten, hier zusammenbringt, sich zusammenraufen, vielleicht dank der polnischen Beteiligung. Ich finde spannend, dass sowohl die französische als auch die deutsche Debatte sich in diesen mehr als zwei Jahren mittlerweile des Kriegs in der Ukraine sehr gewandelt hat. Um vielleicht noch mal ein Stück zurückzugehen zu den eingangs besprochenen Fragen. In Frankreich war zu Beginn des Kriegs, als Sie in Paris waren, Herr Sauer, der absolute historische Vergleich Versailles, der Erste Weltkrieg und Macron, der davon redete, eben man dürfe Russland nicht demütigen und müsse eben zu einer wie auch immer gearteten Kompromisslösung finden. Mittlerweile ist das in Frankreich passé und Macron zitierte gestern Churchill und wählte sozusagen den anderen großen historischen Vergleich des Zweiten Weltkriegs, des Appeasements, das scheiterte, München 1938. In Frankreich ist diese historische Referenz eben vollkommen umgeschwungen, von Versailles sozusagen zu München. Und ich glaube, in Deutschland ist es ein Stück weit anders herum geschehen, dass zu Beginn eben der Schock sehr groß war, man sehr stark warnte und dass mittlerweile in der deutschen Debatte, ob im Bundestag oder zwischen auch den Koalitionspartnern, eben alle Optionen abgewogen werden und, wie Sie gerade sagten, Rolf Mützenich eben jetzt auch erneut sozusagen dieses Einfrieren des Konflikts als Option ins Spiel bringt.
Herr Sauer, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Strategie. Ich als Laie würde jetzt sagen, Frankreich könnte ja erst einmal anfangen, viel mehr Waffen zum Beispiel an die Ukraine zu liefern, weil dort ist man laut Kieler Institut ja eigentlich sehr, sehr weit unten in der Liste der europäischen Länder, die Waffen an die Ukraine liefern. Ist es trotzdem wichtig, dass man, wenn man Macron ist, eben auch vom Ende her denkt und sagt, wir sind bis zum Schluss dabei und whatever it takes, also eben nicht nur as long as it takes sagt, sondern wir stehen mit allem ein, was wir zur Verfügung haben, wenn es wirklich zum Schlimmsten kommt?
Also in der Theorie ist das richtig, aber ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet. Die Frage ist eben, wie glaubwürdig so eine Haltung jetzt nach zwei Jahren sein kann gegenüber dem Kreml, in denen wir uns ja ganz anders präsentiert haben. Ja, also wie glaubwürdig kann meine strategische Ambiguität wirklich sein? Also wie groß ist wirklich die Ambiguität, die das Gegenüber darin erkennen kann, wenn doch eigentlich allen klar ist, dass zum Beispiel eben ein Vorbrechen vom Herrn Macron, vom Herrn Scholz dann zum Beispiel schon nicht mehr geteilt wird. Ja, ein Herr Putin, der kann strategische Ambiguität machen, hat auch die Tage wieder gemacht, indem er einfach nur erwähnt hat, dass Russland funktionierende Nuklearwaffen hat. Das Ergebnis ist natürlich, dass wir sofort wieder über nukleare Drohungen und so weiter sprechen, obwohl es im Kern nicht mal eine war. Ja? Also er kann das machen als Diktator, dem auch niemand irgendwie dazwischen redet. Wir in Europa mit unserer Kakophonie haben da natürlich sehr viel schwierigere Bedingungen, diese strategische Linie wirklich einzuschlagen und dann auch durchzuhalten. Ich will vielleicht aber die Gelegenheit nutzen, nochmal so ein paar Sachen zu sagen, was diesen Kontrast angeht zwischen Herrn Macron und Herrn Mützenich zum Beispiel. Ich glaube, wir haben in Deutschland wirklich das Problem, dass wir immer noch in so Zerrbildern festhängen. Also das eine ist im Prinzip dieser immer noch falsche Gegensatz zwischen Waffenliefern und Diplomatie. Es geht nicht darum, Waffen zu liefern, statt Diplomatie zu betreiben. Es geht darum, Waffen zu liefern, um Diplomatie zu betreiben. Herr Putin sagt ja sehr klar, hat er jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder, warum sollte er verhandeln, wenn doch dem Gegenüber die Munition ausgeht? So, also das wäre der erste Punkt, dass wir mal aufhören, diese falsche Dichotomie zu machen. Zweiter Punkt ist dieses Bild des Einfrierens. Wenn wir diesen Konflikt einfrieren, geben wir wieder Herrn Putin das Thermostat in die Hand. Das wissen wir, weil wir es 20 Jahre lang beobachtet haben. Der Konflikt in der Ukraine war ja auch mal eingefroren und das Ergebnis ist eben der Versuch, die Ukraine endgültig dem Erdboden gleichzumachen seit dem 24. Februar 2022. Also wir haben, was eingefrorene Konflikte mit Russland angeht, in der Peripherie und in diesen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, sehr viel Erfahrung. Womit wir keine Erfahrung haben, ist Herrn Putin mal wirklich zu stellen. Das haben wir bis heute nie probiert. Ich sage nicht, dass das funktionieren wird. Ich sage, der Ausgang ist offen und das ist, glaube ich, für sehr viele sehr schwierig auszuhalten. Aber die Vorstellung, dass wir diesen Konflikt irgendwie einfrieren und dann in so einer Art Neuauflage von Minsk die Grundlage schaffen für Frieden, ist wirklich von der Realität nicht gedeckt. Das haben wir mehrfach versucht und Herr Putin hat uns immer wieder klar signalisiert, dass er das im Grunde als Schwäche auslegt. Und da bin ich eben mit Herrn Macron tatsächlich sehr einverstanden. Es wäre mal ein Versuch wert, Herrn Putin wirklich rote Linien aufzuzeigen. Natürlich, das sage ich auch mit dazu, in besonnener Art und Weise und mit aller Vorsicht, wohlwissend, dass sowas Eskalationsrisiken mit sich bringt. Ich gehöre nicht zu der Gruppe, die irgendwie willentlich kleinreden will. Aber eindeutig, wir haben Herrn Putin in den letzten Jahrzehnten immer gewähren lassen. Man könnte mal versuchen, geschlossen als Europa sich dem entgegenzustellen. Und das ist, glaube ich, das, worauf Herr Macron hinaus will.
Aber diese Geschlossenheit, Herr Ross, die scheint, wenn ich jetzt französische Debatten verfolge, ja überhaupt nicht gegeben zu sein. Wir haben ja schon über das kriselnde deutsch-französische Verhältnis gesprochen. Macron bezeichnet jetzt in diesem Fernsehinterview den Bundeskanzler indirekt eigentlich als naiv und sagt, derjenige, der rote Linien zieht, der hat eben die Niederlage der Ukraine eigentlich fast schon akzeptiert. Und auch in französischen Talkshows heißt es dann eigentlich immer wieder, dass die Deutschen doch endlich den Taurus liefern sollten, damit dann zum Beispiel die Kertschbrücke zerstört wird. Auf französischer Seite eben immer mehr scheint mir das der Fall zu sein, diese eingepreiste Eskalation und auf deutscher Seite dann eben doch mehr das Hören auf die Demoskopie, also dass eben ein Großteil der Bevölkerung gegen die Taurus-Lieferung zum Beispiel zu sein scheint.
Ja, absolut. Aber um das sozusagen einzuordnen, sind, glaube ich, drei Punkte sehr wichtig. Der erste ist die innenpolitische Situation, in der sich Präsident Macron und der Bundeskanzler befinden. Der Kanzler auf der einen Seite, der sehr geschwächt ist, der eigentlich seit Beginn des Kriegs in der Kritik steht, egal was er macht, muss man sagen, denn die deutschen Hilfen sind ja mittlerweile an die Ukraine wirklich bedeutend. Zweitwichtigster Unterstützer, wichtigster in Europa, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt und von diesen detaillierten Fragen, Taurus ja oder nein, weggeht. Ein Bundeskanzler, der angegriffen wird, Toni Hofreiter im Europaausschuss, im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Verteidigungsausschuss, der teilweise gemeinsam mit der Opposition auch angegriffen wird. Es gab ja dieses Op-Ed von Herrn Hofreiter und Herrn Röttgen in der FAZ, was eine undenkbare Situation in Frankreich wäre, wo Macron mit Sicherheit nicht in einer besonders starken Position ist. Er hat keine eigene Mehrheit mehr im Parlament, aber dass seine eigenen Leute im Parlament in Op-Eds ihn in den Medien angreifen, ist in Frankreich wirklich absolut undenkbar. Der Präsident entscheidet vollkommen souverän in der Außen- und Sicherheitspolitik. Unter Präsident Macron hat sich diese Hyperpräsidentialisierung noch verstärkt. Das ist, glaube ich, der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, der von Macron auch sehr deutlich gemacht wird, ist, dass Frankreich, anders als Deutschland, die deutsche Gesellschaft auch, sich nicht erst daran gewöhnen musste, sozusagen, dass es Krieg geben kann. Er hat gestern in dem Interview gesagt, wir mussten nicht aufwachen zu diesem Thema und man könnte das auch als Referenz verstehen auf die Aussage der Bundesaußenministerin Baerbock, die ja noch am 24. Februar 2022 nach der Krisensitzung des Kabinetts sagte, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Also dieses deutsche Aufwachen in einer Welt, in der Krieg auch im 21. Jahrhundert möglich ist, in der Grenzen durch Gewalt verschoben werden, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Frankreich hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs überall auf der Welt Krieg geführt. Das ist mit den deutschen Debatten und Reflexen in der Außen- und Sicherheitspolitik überhaupt nicht vergleichbar.
Er hat da den Terrorkampf im Sahel zum Beispiel angesprochen, wo eben auch in den vergangenen Jahren Dutzende französische Soldaten ums Leben gekommen sind.
Absolut. Die Kriege der Dekolonialisierung, den Kampf gegen den Terror, der mit Sicherheit in der Intensität überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was in der Ukraine geschieht und was die ukrainische Gesellschaft aushalten muss in diesem Kampf gegen Russland. Aber dennoch, in Frankreich kennt man die Bilder von Särgen, die durch Paris gefahren werden, von Zeremonien, die im Invalidendom abgehalten werden. In Deutschland gab es ein ganz kleines Zeitfenster in Afghanistan, wo Deutschland Krieg führte und das war dann aber auch schnell beendet. Der dritte große Unterschied, ganz kurz noch, ist die nukleare Dimension, weil Präsident Macron als Präsident einer Nuklearmacht ein Stück weit eine andere Entscheidungsfreiheit hat, auch auf die strategischen Signale aus Russland zu reagieren, die Herr Sauer eben schon ansprach, eigene strategische Signale auszusenden. Noch am Tag der Invasion durch Russland in der Ukraine sind 3 französische nukleare U-Boote ausgelaufen. Das alles sind Signale, die der Kanzler so nicht senden kann. Und auch das ist, glaube ich, am Ende ein Unterschied, der immer wieder mitbedacht werden sollte, auch wenn man eben verstehen möchte, warum der Bundeskanzler sich so stark mit Washington, mit Joe Biden koordinieren muss und das auch so an die deutsche Bevölkerung kommuniziert, im Gegensatz zu einem französischen Präsidenten, der eben sehr frei sozusagen rote Linien verschiebt und Signale setzen kann.
Und trotzdem steht er ja auch massiv in der Kritik und es wird ihm ja auch vorgeworfen, dass er Wahlkampf für die Europawahlen im Juni machen würde, eben mit dieser neuen Verschärfung seiner Position. Und es gibt ja auch in Frankreich die Debatten, kurz zusammengefasst, wo es heißt, ich möchte nicht für den Donbass sterben.
Absolut, das ist richtig, das gehört dazu gesagt und ich glaube, es ist für Macron, ich halte es für einen riskanten Kurs sozusagen, sich jetzt hier als der Taktgeber und derjenige zu präsentieren, der eben auch eine Eskalation in Kauf nimmt, denn gerade aus der rechtsextremen Opposition vom Rassemblement National, das in den Umfragen zur Europawahl gerade, ich glaube, 12 Prozentpunkte vor Macrons Partei liegt, werden diese Töne natürlich zur Kenntnis genommen. Es wird aufgenommen. Ich habe in Paris in den vergangenen Tagen Plakate gesehen, auf denen genau dieser Slogan gedruckt ist, ich möchte nicht für den Donbass sterben, was überhaupt nicht im Raum steht. Aber das spielt ja keine Rolle in der politischen Diskussion, wo eben mit solchen Narrativen dann tatsächlich eine Stimmung angeheizt wird und Politik gemacht wird.
Also das ist ein super Stichwort, weil ich finde, bei aller Kritik, ich will auch nochmal sagen, ich finde, bei uns in Deutschland entgleisen zum Teil auch die Diskussionen mit Blick auf Herrn Scholz. Also ich finde, es gibt zum Teil Kritik, die wirklich übers Ziel hinausschießt. Er muss das am Ende entscheiden, er muss es auch verantworten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Taurus-Diskussion denken. Und ich finde, wir könnten das jetzt wirklich ad acta legen. Ich würde mir wünschen, er hätte es anders entschieden. Aber in der Demokratie akzeptiere ich auch einfach, wenn diese Entscheidung mal gefallen ist. Meine Kritik ist also nicht, dass Herr Scholz nicht macht, was ich vielleicht will. Meine Kritik ist, dass er die Latte am 27. Februar 2022 relativ hochgelegt hat und nicht das tut, was er selber gesagt hat. Also wenn wir eben zum Beispiel an solche Dinge denken wie Führung, ne? Also da wurde ein europäischer Führungsanspruch angemeldet von ihm für Deutschland. Aber das, was wir jetzt in 2 Jahren beobachtet haben, war ja alles andere als das. Da werden ja nicht die europäischen Partner gesammelt und hinter einem gemeinsamen Projekt irgendwie vereinigt, sondern da wird im absoluten Gleichschritt nur mit Washington marschiert. Und dann zudem noch ein Washington, auf das wir uns bereits heute kaum noch verlassen können und wo wir davon ausgehen müssen, dass es ab November dann gänzlich damit vorbei ist. Mhm. Und das finde ich schon eine relativ riskante Angelegenheit. Und so gibt es auch noch andere Punkte, die Herr Scholz in den Raum gestellt hat und an denen messe ich ihn, nicht an anderen Dingen, die ich vielleicht auch noch gerne sehe oder so. Und dazu gehört dann eben zum Beispiel auch ein Führungsanspruch im Innern. Also Sie haben das angerissen mit der Demoskopie. Ja, es ist wohl eine Mehrzahl der Deutschen, Bürgerinnen und Bürgern gegen diese Tauruslieferung. Es waren auch die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger gegen die Lieferung von Leopardpanzern zu Beginn. Dann haben wir ewig drüber diskutiert. Am Ende hat Herr Scholz es beschlossen und es war eine Mehrheit dafür. Also man kann die Leute auch mal mitnehmen, indem man ihnen erklärt, was vielleicht unbequem oder ungewohnt, aber notwendig ist und damit im Grunde auch Führung mal wirklich an den Tag legen. Und so gibt es da einfach mehrere Punkte, auch die Bundeswehr als schlagkräftigste Streitmacht in Europa und so. Also ich glaube zum Beispiel, das Memo haben die Polen nicht bekommen. Die machen ganz andere Sachen mit ihren Streitkräften und so. Also das sind die Punkte, an denen ich Herrn Scholz messe, was er selber sagt, die Ziele, die er selber gesteckt hat. Und da sehe ich durchaus Defizite. Aber das ist mir wirklich wichtig, an der Stelle das mal zu sagen. Also ich finde, das geht zum Teil wirklich über den vernünftigen demokratischen Disput hinaus, wo sich manche Leute rein versteigen. Und gerade bei der Taurus-Sache, ich persönlich bin die Diskussion wirklich leid. Ich glaube, er kippt da auch nicht mehr um. Und jetzt können wir uns auch vielleicht einfach mal anderen Dingen zuwenden. Es gäbe genug andere Sachen auch zu tun.
Ja, man könnte sich aber natürlich dann auch fragen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das jetzt zum Beispiel im Deutschlandfunk getan, ob man nicht eben für die eigene Überzeugung und auch mal gegen die öffentliche Meinung entscheiden sollte. Also mir fällt da zum Beispiel als historisches Beispiel Herr Helmut Schmidt als Bundeskanzler ein, der dann Pershing 2-Raketen auf deutschem Boden hat stationieren lassen, was ihn dann eventuell auch den späteren politischen Erfolg gekostet hat und vor allem der Sozialdemokratie, aber er hat das für das Richtige gehalten.
Das ist im Grunde mein Punkt, ja. Also meine lange Rede könnte man auch zusammenfassen in Olaf Scholz ist eben nicht ein Helmut Schmidt.
Ja, das fällt, glaube ich, sehr schnell auf. Herr Ross, als ich Sie für diese Sendung angefragt habe und gefragt habe, wie es Ihnen geht, da haben Sie gesagt, zum Glück besser als dem deutsch-französischen Verhältnis. Wie würden Sie denn da gerade den Stand beurteilen? Herr Sauer hat das ja dann auch schon erwähnt, dass man sich in Deutschland scheinbar vor allem auf Washington konzentriert. Ist das vielleicht auch ein Grund für Macron, jetzt eben Scholz auch öffentlich, zwar nicht namentlich, aber so, dass es jeder weiß, wer damit gemeint ist, zu kritisieren, weil er gekränkt ist?
Ja, also die vielen Gründe für die Schwierigkeiten, die es im deutsch-französischen Verhältnis gerade gibt, haben wir im Grunde genommen schon besprochen oder jedenfalls viele dieser Gründe. In der medialen Debatte wurde ja in den vergangenen Wochen, eigentlich Monaten schon, dieses Zerwürfnis wird ja fast schon seit anderthalb Jahren beschrieben zwischen Paris und Berlin, sehr stark auf das persönliche Verhältnis tatsächlich zwischen dem Bundeskanzler und dem Präsidenten fokussiert. Das ist, glaube ich, eine Eigenart der deutsch-französischen Beziehungen, dass man immer auf dieses Paar blickt, der zwei Männer meistens an der Spitze der Regierung bzw. der Staaten. Da mag es Gründe geben, aber ich bin so wie Herr Sauer sozusagen die Diskussion um Taurus Light ist, bin ich so ein bisschen die Küchenpsychologie zu dem Hanseaten Scholz und dem impulsiven Franzosen Macron Light und glaube, es wird dieser Debatte wirklich gut tun, sich auf die strukturellen Gründe dieser Entfernung zwischen Frankreich und Deutschland zu konzentrieren. Das transatlantische Verhältnis ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe. Ich glaube, dass Macron, wie Sie sagten, ein Stück weit enttäuscht ist von der Bundesregierung, auch von der deutschen Zeitenwende, die sich aus französischer Sicht abwendet von Kompromissen, die noch mit Kanzlerin Merkel gefunden worden waren ab 2017. Als die Kanzlerin damals sagte, wir können uns in Zukunft nicht mehr so stark auf unsere Amerikaner oder sie sagte auf unsere Verbündeten und meinte aber die Amerikaner damals unter Trump verlassen, wurden natürlich viele in Paris hellhörig und sahen eine Chance sozusagen, den alten französischen Traum der europäischen Souveränität, der strategischen Autonomie voranzutreiben. Aus dieser Einigkeit gingen große Rüstungsprojekte hervor, FCAS, das Luftkampfsystem der Zukunft, MGCS, der Kampfpanzer der Zukunft. Es wurde ein neuer bilateraler Freundschaftsvertrag unterzeichnet, 2019 in Aachen. Und seit 2021, seit die Ampelkoalition unter Bundeskanzler Scholz am Ruder ist in Berlin, hat man in Paris eben den Eindruck, und noch einmal verstärkt seit der Zeitenwende-Rede, dass Deutschland wieder zurückfällt in die Positionen des Kalten Kriegs, in den sehr starken Transatlantismus, die Westbindung, die absolute Abstimmung mit dem Weißen Haus. Und ich glaube, dass in Paris und insbesondere im Élysée Herr Macron persönlich das eben für eine historische Fehlentscheidung hält, weil er davon ausgeht, dass die Amerikaner sich im 21. Jahrhundert strukturell und nicht nur durch republikanische Ausreißer wie Herrn Trump gen Pazifik entwickeln, weg von Europa und dass Europa eben langfristig absolut in der Lage sein muss, souverän zu agieren. Und vor diese Einsicht, die man eben bei Merkel noch sah, fällt der Bundeskanzler gerade zurück. Und das sorgt, glaube ich, in Paris für große Enttäuschung.
Aber meinen Sie denn, dass das gekittet werden kann? Denn das, was ich in den vergangenen Wochen immer wieder gehört habe, ist, die Deutschen, die sagen, ihr Franzosen kehrt mal vor eurer eigenen Haustür und liefert mal mehr. Die Franzosen, die sagen, ja, wir liefern wenigstens auch Marschflugkörper und César-Kanonen. Dann vertrauen wir auch nicht den Zahlen des Kieler Instituts, weil das ist ja ein deutsches Institut. Also das scheint ja ein solches Zerwürfnis zu sein. Ist das überhaupt noch zusammenzubringen?
Ich möchte es hoffen, denn also wenn in der jetzigen Situation man nicht den Ernst der Lage erkennt und sagt, wir reißen uns jetzt zusammen und arbeiten zusammen für die Ukraine, für die Europäische Union, also dann weiß ich nicht mehr, wie dann Verantwortung definiert ist an einer Staats- oder an einer Regierungsspitze. Also jetzt in dieser Situation tatsächlich diese Egoismen gewinnen zu lassen, wäre absolut verantwortungslos. Es gibt jetzt noch eine Reihe von Zeitpunkten sozusagen in den kommenden Monaten, wo man mit großen Initiativen deutsch-französisch, vielleicht deutsch-französisch-polnisch rechnen könnte. Heute gibt es das Treffen, gut, mal sehen, was dabei herauskommt. Im Mai kommt Herr Macron zum Staatsbesuch. Auch das wäre ein geeigneter Zeitpunkt, um hier tatsächlich nochmal qualitativ voranzukommen. Und dann steht im Juli der NATO-Gipfel an, wo, glaube ich, sowohl Herr Macron als auch Herr Scholz gut daran tun würden, gute Nachrichten mitzubringen nach Washington, den Amerikanern zu zeigen, wir können es, wir wollen es können für die Zukunft. Denn dann, also Anfang 2025 und schon im Herbst 2024 eigentlich, wird die deutsche Innenpolitik wichtig werden, wird der Kanzler in den ostdeutschen Bundesländern Präsenz zeigen müssen angesichts der Prognosen für die AfD. Dann folgt ja quasi schon der Bundestagswahlkampf und man fragt sich tatsächlich so ein bisschen, also wo soll die Zeit bleiben, um jetzt in Ruhe hier deutsch-französische Kompromisse zu schmieden?
Die letzte Frage möchte ich an Sie stellen, Herr Sauer, direkt daran anschließend. Macron hat ja am Donnerstagabend in diesem Fernsehinterview auch gesagt, wir haben in Europa immer Einigkeit gefunden und wir werden sie auch wiederfinden. Kann man dann trotzdem optimistisch bleiben?
Ich bin ja bekanntlich nicht der größte Optimist, also vielleicht sind Sie jetzt bei mir gerade am Falschen. Aber ich würde mich da eigentlich wirklich den Ausführungen meines Vorredners vollumfänglich anschließen und im Grunde sagen, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns zusammenraufen. Wegen der Bedrohung, die Putins Russland darstellt und aufgrund der Tatsache, dass wir unser Verhältnis zu den USA neu justieren müssen. Trump hin oder her, egal wer demnächst im Weißen Haus sitzt.
Herr Sauer, Herr Ross, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion, die mir große Freude bereitet hat, auch wenn es natürlich um ein sehr ernstes Thema geht. Aber das deutsch-französische Verhältnis, das betrifft mich natürlich auch allein wegen meiner Biografie. Euch zu Hause oder die ihr uns unterwegs gehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt vielleicht gemerkt, es gibt so ein paar Zeitbezüge. Wir haben am Freitagmorgen angefangen aufzunehmen. Insofern könnte es sein, dass bei dem Treffen von Macron und Scholz es ein paar Neuigkeiten gibt, die hier noch keinen Niederschlag gefunden haben. Und wenn ihr Anregungen habt oder Feedback, egal ob positiv oder negativ, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Und zwar an die Adresse redaktionpolitik@br.de. Redaktion Politik in einem Wort. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ein Thema, drei Köpfe. Heute mit
Frank Sauer,
Jakob Ross
und Jean-Marie Magro.